Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
Hallo Carla.
Hallo lieber Olli.
Hallo ihr lieben Substratis. Willkommen bei eurem Lieblingspodcast Grün färbt ab.
Ja, natürlich ist das euer Lieblingspodcast.
Es ist auf jeden Fall unser Lieblingspodcast, was kein Kunststück ist. Denn es ist unser einziger Podcast, den wir haben. Es ist so wie mit den Kindern irgendwie so, ja, du bist mein Lieblingskind, aber ich habe nur eins.
Richtig. Naja, gut. So geht es mir zumindest. Olli kann da nicht so ganz sowas sagen.
Genau, ich kann das nicht so. Ich kann das nicht so sagen. Das wäre nicht günstig. Wir wollen heute, nachdem wir in der vergangenen Folge uns unterhalten haben über, beziehungsweise Carla eigentlich, wir haben so richtig unterhalten, haben wir uns nicht. Carla hat was erzählt und ich habe noch einen hinten drauf gesetzt. Es ging um das Thema Trauermücken und wie man die los wird. Inzwischen ist bei mir trauermückenmäßig nicht mehr so viel los. Ich habe das Thema ganz gut oder die Viecher ganz gut im Griff. Wie ist bei dir, Carla?
Ja, ich bin ja nicht zu Hause. Also ich kann mich da gerade nicht drum kümmern, außer dass die kleine Pinguicula da fleißig am Absammeln ist. Kann ich da gerade gar nichts machen.
Okay, also du lässt es erstmal so weit geschehen.
Richtig, das Reich der Pflanzen ist gerade in den Händen meines Mannes und ich bin ja ein bisschen unglücklich, weil ich Fotos bekommen habe von meiner wunderschönen Pflanze. Philodendron Focatum, die ich ja jetzt irgendwie vor 4 Wochen gekauft habe. Und es sind Spinnmilben drauf. Oh, ich krieg das Kotzen, wirklich. Ich habe auf keiner anderen Pflanze irgendwelche Viecher seit 2 Jahren. Und diese Pflanze habe ich jetzt neu gekauft und jetzt hat sie Spinnmilben. Voll ätzend.
Da musst du halt Anweisungen geben.
Ja, das, ja, mache ich jetzt.
Nematoden bestellen, dahin schicken und solche Sachen, da musst du ihm halt klar sagen, hier das und das muss jetzt hier gemacht werden. Also, du kannst ja jetzt nicht das so einfach geschehen lassen.
Nein, das werde ich auch nicht geschehen lassen. Also heute, nachdem wir den Podcast fertig aufgenommen haben, wird es dann soweit sein, dass mein Mann und ich mit FaceTime durch die Wohnung und durch den Laden unten durchlaufen, weil in beiden sind Pflanzen noch drin. Und dann wird gegossen und gepflegt, genau.
Okay, ja gut, dann kann das ja vielleicht noch was werden. Wir werden sehen. Und du wirst berichten in irgendeiner neuen Folge, wie das ausgeht. In dieser Folge wollen wir uns allerdings jetzt nicht mehr um Trauermücken, um diese Banalitäten wollen wir uns nicht kümmern. Wir sind ja auch ein wirklich Bildungspodcast und deswegen wollen wir heute mal in die großen, großen Sphären der Philosophie und der Wissenschaft abgleiten.
Hoho.
Und ich habe etwas vorbereitet. Ich habe etwas vorbereitet. Es hört sich immer so an wie so im Kochstudio. Ich habe da schon was vorbereitet.
Ja. Dann holt Olli aus dem Kühlschrank eine Riesentorte.
Ja, genau. Nein, in diesem Fall nicht. Ich habe mich beschäftigt mit einem interessanten Thema, wie ich finde. Es hat mich also meine ganze Aufmerksamkeit bekommen. Bin da quasi, wie sagt man so schön, in ein Rabbit Hole gefallen.
Jawohl.
Ja. Und zwar geht es um das Thema, haben Pflanzen ein Bewusstsein und können sie Schmerzen empfinden?
Das ist natürlich spannend. Also wenn ich jetzt mal so ganz stumpf und prompt darauf antworte, Pflanzen haben ein Empfinden, aber kein Bewusstsein. Das würde ich so mal irgendwie jetzt so ganz spontan sagen. Aber das ist natürlich viel tiefgreifender, weil Pflanzen haben ja, wenn man jetzt sich die Pflanze vom Aufbau anguckt, sie haben kein Gehirn, sie haben kein Nervensystem. Und daher würde ich schon sagen, dass sie kein Bewusstsein haben, aber man hat ja unterschiedliche Reize außen, wie zum Beispiel Licht, Schall oder was gibt es noch, Berührung, wenn Tiere oder irgendwas dagegen kommt oder andere Bäume neben einem anderen, also Bäume nebeneinander stehen, da reagieren sie ja schon drauf, auch so Hitze, Trockenheit, vielleicht nehme ich dir jetzt auch alles gerade aus dem was zu erzählen. Okay, gut. Hitze, Trockenheit, dann gibt es noch Schädlinge, wo sie dann auch drauf eingehen. Pflanzen leben ja auch in Symbiose. Das kommt ja auch von irgendwo her. Also die Pflanzen können ja Symbiosen mit Bakterien, Pilzen oder Insekten eingehen. Es gibt ganz viel, auch Licht und Nährstoffe oder Nährstoffmangel, wo Pflanzen sich anpassen müssen. Aber ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass sie das machen, weil sie das gesehen haben, verstanden haben und darauf antworten, sondern weil ihnen immer etwas fehlt oder ihnen immer irgendwie was sie einengt und darauf dann reagieren. So würde ich jetzt mal antworten.
Ja, Ja, du hast schon viele schlaue Dinge, hast du da schon gesagt. Und die werden wir jetzt mal ein ganz klein wenig vertiefen. Ne? Also was ganz interessant ist, ist, dass es die Wissenschaft schon ganz lange beschäftigt, dieses Thema, ob Pflanzen irgendwie etwas, ja, ein Bewusstsein haben, etwas fühlen können und auch natürlich irgendwie, wenn man was abschneidet, vielleicht dann auch Schmerzen empfinden und so. Es gab zum Beispiel in den 60er Jahren, finde ich ganz, ganz spannend, einen ehemaligen Mitarbeiter vom CIA, also vom Geheimdienst in den USA, und der hieß Clive Baxter, das war ein Experte für Lügendetektoren. Und der hat Pflanzen an Lügendetektoren angeschlossen und hat dann da gesehen, dass es da Ausschläge gibt, also ja, so eine Kurve dann halt, ne, so Ausschläge gibt wie beim Menschen, wenn man denen eine unangenehme Frage stellt. Und dann hat er zum Beispiel Shrimps in heißes Wasser geworfen.
Lebende?
Und das hat er, ja.
Aha.
Okay. Wie man das halt so macht, ja, im Kochen, so, ja, so. Also er hat da die in heißes Wasser geworfen und hat das gemacht in der Nähe eines Drachenbaums. Und da hat dieser Drachenbaum, der dann eben an diesen Lügendetektor angeschlossen hat, der hat Ausschläge produziert. Und daraus hat er geschlossen, dass der sowas Ähnliches wie Mitleid empfunden hat oder Mitleid empfindet.
Gab es dann immer einen Ausschlag, wenn er die Garnele da reingeschmissen hat? Oder?
Genau. Aha. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob er die alle gleichzeitig reingeschmissen hat. Er wird ja nicht nur einmal was reingeschmissen haben, sondern er wird das immer mehrfach gemacht haben, damit er mehrfach irgendwie diesen Effekt auch irgendwie aufzeichnen kann.
Weil sonst hätte ich jetzt ja gesagt, dass die Pflanze, also der Drachenbaum, auf den heißen Dampf reagiert, auf die Hitze, vielleicht ist ein Spritzer heißes Wasser auf die Pflanze gekommen, keine Ahnung.
Ja, genau, das ist halt eben, das weiß man nicht. Ne? Er hat halt daraus geschlossen, dass Pflanzen Gefühle haben. Und das ist dann in der Wissenschaft auch als der sogenannte Baxter-Effekt bezeichnet worden. Aber das ist halt eben sehr, sehr umstritten, dieser Test gewesen, weil er auch nicht reproduzierbar war.
Ah ja, okay.
Ne? Also da gibt es ja mehrere Sachen. Wir kommen vielleicht gleich nochmal auf so einen Versuch, der auch nicht reproduzierbar war, der auch überprüft wurde. Und das ist halt immer, solche wissenschaftlichen Versuche müssen natürlich immer wieder auch reproduzierbar sein, damit man irgendwie dann auch sagen kann, ja, das hat ja auch irgendwie, hat ja Hand und Fuß oder so. Ne? Das war in dem Fall eben nicht reproduzierbar. Und jetzt ist es aber ja so, das hast du ja eben schon gerade gesagt, dass Pflanzen ja die Möglichkeit haben, sich an Ökosysteme anzupassen, weil sie ja eben ja keine Füße haben, ne? Können ja nicht weg, so, ne? Also reagieren sie auf das, was sich so in der Umwelt tut. Also sie nehmen die Umwelt offensichtlich wahr, sie nehmen ja Hindernisse wahr, also wenn eine Wurzel irgendwo gegenstößt, dann wächst sie halt woanders hin. Oder wenn irgendwelche Tiere draufkommen, Schädlinge oder so, reagieren Pflanzen ja. Pflanzen reagieren ja zum Beispiel auch bei, hier so, wie sagt man, Karnivoren. Klassisches Beispiel. Wenn da eine Fliege irgendwie in die Fliegenfalle reinkommt, dann reagiert sie ja. Ne?
Dann macht es einmal
genau.
Und dann ist die Fliege gefangen.
Genau, also das ist ja, glaube ich, unstrittig, dass sie reagieren. Und es gibt eben auch unterschiedliche Möglichkeiten eben, wie sie reagieren. Mais zum Beispiel, das fand ich auch ganz interessant, der entwickelt Duftstoffe. Also Mais, sagt man, der kann sowas Ähnliches wie riechen und kann durch die Spaltöffnungen in den Blättern Duftstoffe absondern. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, Sie hören, liebe Zuhörer, der Mann hat Wissenslücken. Ich kann es nicht so hundertprozentig nochmal sagen, es ist nicht immer alles reproduzierbar bei mir, was genau das dann bewirkt, also dass der Mais dann eben, was der Mais dann irgendwie so, was die bewirkt, diese
naja, also,
dieses Riechen.
Duftstoffe bewirken meistens, dass etwas angelockt wird oder dass etwas halt vertrieben wird. Wenn man zum Beispiel es gibt so einen bestimmten Käfer, hier auch wieder Wissenslücken, aber es ist nicht so schlimm. Es geht um Käfer, nicht um Pflanzen.
Karl der Käfer.
Ja, genau. Karl der Käfer, der wird von einem großen Vogel angegriffen und dann macht er einmal pssst mit seinem Hintern hoch,
ja.
Und dann kommen da hinten so, ja, Duftstoffe,
Stinky.
Flüssigkeit und so weiter raus. Es gibt auch einen, da kommt hinten Säure raus, ganz verrückt. Und der will halt seinen Fressfeind vertreiben. Mais steht ja jetzt nun, wie du sagst, rum, hat keine Füße, kann nicht weglaufen. Und da ist es ja naheliegend, dass er entweder jemanden vertreiben möchte, dass er nicht gefressen wird, oder dass er jemanden lockt, der dann seine Blüten bestäubt und dann so Mais wächst. Nun muss ich jetzt ganz ehrlich sein, ich habe noch nie eine Maisblüte gesehen. Hast du schon mal eine Maisblüte gesehen? Also ich glaube, nee. Das ist so ein bisschen krisselig. Das sieht man immer noch, wenn man den Mais aus diesen Blättern rausholt. Aber ich habe noch nie eine Maisblüte gesehen.
Nee. Das scheint jetzt nicht so, sich so ein dolles
nicht
Ding
so
zu
üppig,
sein.
Nicht so üppig, ne?
Ja, also irgendwie muss es ja, irgendwie, es ist ja eine Frucht, also sie muss ja bestäubt werden, sonst geht's ja, wobei, ja, eigentlich
doch.
Schon, ne? Aber man, na ja, alles muss bestäubt werden. Alles muss bestäubt werden.
Alles muss aber, bestäubt werden.
Genau. Ja, sonst keine Frucht, ne? Aber man hat noch, ja, man hat ja, es ist ja so, wenn irgendwie die Apfelernte oder irgendwelche so Obst, da sagt man immer, ja, da hat es nochmal Frost gegeben oder da sind die, das ist irgendwie, sind die verblüht oder die sind nicht so viele Bienen. Das ist die Blüte. Carla zeigt mir gerade die Blüte vom Mais.
Aber es ist tatsächlich das Fransige.
Haare.
Fisselige, diese Haare, genau, die, ja. Wie ich eben gerade meinte, wenn man so Mais, frischen Mais schält, die dann da noch dran sind.
Ja.
Das ist die Blüte.
Ja.
Die ist rötlich und fransig.
Ja.
Ja, verrückt.
Aber man hat noch nie gehört, weil was ich sagen wollte, ist ja, dass wenn so Obst, dann hast du es irgendwie so, dass man sagt, ja, ist nicht so viel bestäubt worden, deswegen ist ja die Apfelernte nicht gut oder irgendwie sowas. Bei Mais ist es ja eher so, dass man sagt, die Maisernte ist schlecht, weil es hat irgendwie zu wenig geregnet oder es war zu kalt, na, zu kalt vielleicht nicht oder so. Aber da ist es eher, spielt es weniger eine Rolle, ob da Bienen geflogen sind oder nicht. Sag ich jetzt mal laienhaft.
Nee, ich glaube
Liebe
nicht.
Landwirte, die uns, wenn ihr uns hört, sagt uns was zu Mais. Sagt uns was zu Mais.
Also Mais kommt ja aus Amerika. Und da ist es natürlich...
Mais kommt aus Amerika?
Ja.
Wir,
so wie
wir hangeln
die Kartoffel.
Uns hier von einer Behauptung zur nächsten.
Nee, das ist so.
Die Kartoffel kommt nicht aus Amerika.
Natürlich kommt die Kartoffel, aus Amerika.
Nein.
Das habe ich in der Grundschule gelernt. Das war meine erste Klassenarbeit, dann habe ich eine 4 gehabt. Vielleicht ist aber die Kartoffel auch nicht aus Amerika und deswegen habe ich eine 4 in meiner Klassenarbeit gehabt.
Die Kartoffel ist doch von Marco Polo rangeschafft worden.
So, jetzt.
Die Kartoffel kommt aus Asien.
So, Kartoffelherkunft.
Würde ich jetzt mal behaupten.
Die Entstehung der Kartoffel. So. Bei den Inkas wurde die Kartoffel Papas genannt. Also ich glaube nicht, dass es asiatische Inkas gab.
Was?
So.
Nein, das stimmt. Das stimmt. Das gibt's doch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Kartoffel irgendwie, ist denn Marco Polo ist
so,
doch nicht
guck mal hier,
nach Amerika
zweite
gefahren,
Klasse,
hat da die
ich
Kartoffel
habe
mitgebracht?
In der zweiten Klasse verkackt. Das war mir so unangenehm, dass ich mir gemerkt habe, dass die Kartoffel aus Südamerika kam.
Ach.
Aber es ist auch egal.
Also,
was ich sagen wollte ist, Mais, der aus Südamerika kommt, also Peru, Mexiko, so in die Richtung, der, braucht es dauerhaft warm, der braucht viel Wasser, aber wenn es halt wenig Sonne gibt und zu viel Wasser, dann kann er nicht richtig wachsen und er muss ja richtig groß werden, dass er dann Blüten ausbildet, der muss ja richtig Kraft kriegen, sonst kommt da ja gar nichts. Genau.
Das stimmt. Na gut, okay. Also, aber wir kommen wieder vom Hölzchen aufs Stöckchen hier und jetzt müssen wir wieder zurück zum Thema finden. Also die Frage ist halt eben, kann man davon ausgehen, dass wenn Pflanzen auf Umweltfaktoren reagieren, dass sie ein Bewusstsein haben? Also reagiert die Pflanze auf die Umwelt oder fällt sie eine bewusste Entscheidung?
Okay.
Das ist ja die Frage.
Was denkst du?
Ne? Naja, ich würde erstmal sagen, nein, sie fällt keine bewusste Entscheidung, sondern sie reagiert halt auf das, was da irgendwie auf sie einprasselt.
Das ist auch so.
Irgendwie so. Das ist,
ja.
Ne? Also, Das ist schon so. Das würde ich auch schon so sehen. Und da ist ja dann die Frage, kann man das pflanzliche und das tierische Leben, kann man das gleichsetzen? Also leiden alle, leiden Pflanzen und leiden Tiere gleichermaßen?
Tja, das ist eine sehr schwierige und sehr ethische Frage. Man unterscheidet ja sogar schon im Tierreich zwischen Insekten und Säugetieren, Fische und Vögel. Und das, also die Insekten stehen da ja an ganz unterster Stelle. Und wo fangen dann die Bakterien an? Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt eine Entscheidung fällen müsste, dann würde ich sagen, aufgrund dessen, dass Pflanzen weder Nervensysteme noch, also Neuronen haben und kein Gehirn oder ein Nervenrohr, was ja Insekten irgendwie haben, würde ich sagen, dass es ethisch absolut gar kein Problem ist, Pflanzen umzubringen. Also ja, sie
da kommen wir gleich noch mal zu.
Und zu essen.
Zu fressen, genau. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber es ist natürlich dann genau die Frage für Menschen, die, also Wissenschaftler, hoch umstritten, die eben sagen, Pflanzen treffen bewusste Entscheidungen, ja, die haben dann eben das Problem, dass sie unter Umständen tierisches Leid mit pflanzlichem Leid gleichsetzen müssen.
Mhm.
Ne? So, und wenn man das ist ja halt das Ding. Ich habe aus dem Film mal was rausgeschnitten. Ich habe hier so ein paar Töne vorbereitet, die ich euch mal so ein bisschen einspielen kann. Genau eben zu dieser Frage, das ist eine französische Wissenschaftlerin, eben genau zu diesem Punkt.
Hier liegt der große Unterschied zwischen dem pflanzlichen Leben, dessen Handlungen durch äußere Elemente ausgelöst werden, und dem tierischen Leben, einschließlich des menschlichen, das sich zum Handeln entscheidet.
Genau. Also das sind halt die Leute, die sagen, nein, Pflanzen, die treffen keine bewussten Entscheidungen und das ist, hat gar nichts mit dem zu tun, was Tiere eben haben, machen oder was wir eben auch machen. Das ist nämlich genau der Punkt, den du eben gesagt hast. Ist ja auch eben, braucht es ein Gehirn, um sagen zu können, dass jemand eine bewusste Entscheidung trifft? Und da hast du ja auch eben schon gesagt, Pflanzen haben ja kein Gehirn, haben ein dezentrales System, also kein, wie wir bei uns, vom Gehirn gesteuert. Und die reagieren eben auf bestimmte Dinge, die sie irgendwie an ihrem Standort erleben.
Ein Blatt ist im Schatten und da kommt wenig Licht auf dieses Blatt. Dann kann das Blatt jetzt anfangen zu reagieren und fängt an, den Energieverbrauch zu senken und auch die Photosynthese zurückzufahren. Und vielleicht die Sonnenblume fängt sogar an, sich etwas zu drehen in Richtung Licht. Die Pflanze ist sich aber in diesem Moment natürlich nicht wie wir bewusst, was sie gerne möchte und was sie braucht und leitet dann nicht aus ihrer Wahrnehmungsfähigkeit konkrete Aktionen ab, sondern sie hat eben Programme, die sie aktiviert, die sich über Jahrmillionen so entwickelt und so bewährt haben.
Wieder ein Wissenschaftler, den ich da rausgeschnitten habe aus einem Filmchen, den ich euch hinterher auch nochmal in die Shownotes reinschmeiße. Das, was ich hier erzähle, stammt das meiste aus einem Arte-Filmchen, der eben genau dieses Thema irgendwie so behandelt.
Also, eine Pflanze, wie jetzt die Sonnenblume jetzt speziell, weil ich das ganz nett, das Beispiel finde, die braucht bestimmte Dinge. Das wissen wir ja alle. Licht, Wasser, Nährstoffe. Sie braucht Luftbewegung, Luftzirkulation. Und natürlich ist das alles für die Pflanze essentiell, dass sie lebt. Dann braucht sie aber auch Bienen, Insekten, die sie bestäuben. Das ist ja schon mal die Symbiose da. Beziehungsweise es ist einseitig, es ist nicht einseitig. Die Insekten fliegen an die Pflanze, sie bekommen Pollen und Nektar, die Blüte wird bestäubt und sie kann Früchte, Samen, was auch immer ausbilden. Und das Interessante bei den Pflanzen ist ja, wir sehen das bei unseren Monsteras, Philodendron, was auch immer, die gucken irgendwann alle mit den Blättern Richtung Licht, Richtung Fenster, weil sie dahin wachsen. Sie haben, wie dann halt dieser Herr da in dem Ausschnitt sagte, über die Jahrmillionen dann diese Evolution, sie brauchen bestimmte Dinge und die holen sie sich. Das heißt, wenn da ein Hindernis ist, dann wird da drüber gewachsen und dann wird die Wurzel weiter ausgebildet. Erdbeeren jetzt das Beispiel, die bilden Ausläufer aus, die kriechen dann so ein bisschen über den Boden, haben wir hier wunderschön bei uns im Garten, da ist eine Steinplatte zwischen, da sind immer so kleine Ritzen und dann kriecht die Erdbeere mit ihrem Ausläufer so lange über die Steine, bis dann wieder ein bisschen Erde ist, da gehen die Wurzeln rein und dann bildet sie einen neuen Ausläufer. Das machen die alles. Das machen die aber, weil sie sich so entwickelt haben, weil sie das so brauchen und nicht, weil sie sich aktiv dazu bewusst entscheiden, ah, ich weiß, das ist ja auch dieses, ich weiß, das Wissen zu haben, ich weiß, ich brauche Erde, ich weiß, ich brauche Wasser, das finde ich da drüben. Eine Pflanze, die kann nicht sehen, da hinten ist ein Wasserloch. Das Wasserloch, das hat dann natürlich in der Umgebung eine höhere Luftfeuchtigkeit. Das spürt die Pflanze, da ist es feuchter, dann kriecht sie da auch eher hin. Das heißt nicht, die Pflanze sieht, oh, da ist ein Tümpel, da ist es nasser, da gehe ich jetzt hin.
Ja.
Weißt du, was ich
genau,
meine?
Ja, genau. Aber es gibt halt eben auch Wissenschaftler, auch total hoch umstritten, da das nennt sich, die gehen von diesem, von etwas aus, was sich Pflanzenneurobiologie nennt, dass eben die Wurzeln über Zellen verbunden sind und das Ganze arbeitet wie ein Neuron, das ist zwar kein Gehirn, das ist ein quasi ein pflanzenspezifisches Gehirn ist und dass alle Lebewesen eine Intelligenz besitzen, eben auch Pflanzen. Und dass eben möglicherweise auch Zellen intelligent sind. Und da ist, wie schon gesagt, sehr, sehr umstritten. Gibt es auch Bücher drüber und in der Wissenschaft halt sehr, sehr problematisch. Es gibt ja zum Beispiel auch die Mimose. Ein auch interessantes Ding. Also das, wenn du die Mimose berührst, dann schließt sie sich. Ne? Und ja. Da hat man gesagt, ja, ich fange mal andersrum an. Es gibt ja diesen Pavlovschen Reflex bei Hunden.
Den kenne ich nicht.
Also das ist so ein Experiment, die man gemacht hat bei Hunden. Man hat mit einer Glocke gebimmelt und das bedeutete, dass man, und dann gleichzeitig hat man dem Hund dann Futter gegeben. Das hat man ein paar Mal gemacht und irgendwann, und dann hat bei dem Hund der Speichelreflex eingesetzt, also der Speichel gebildet. Und irgendwann hat man nur noch die Glocke gebimmelt und es löste sofort diesen Speichelreflex aus, weil der Hund halt dachte, jetzt gibt's Futter.
Ja, und dann gab es keins und er war traurig.
Ja, genau, und hat da geweint, genau. Ja. So, ne? Und sowas Ähnliches hat man eben auch mal mit der Mimose versucht. Und hören wir nochmal rein hier in diesen Ausschnitt.
Statt der Glocke gab es einen Lichtreiz und statt des Futters einen Nadelpieks. Nach einiger Zeit reagierten die Mimosen schon auf den Lichtreiz und schlossen, obwohl eigentlich in ihrem Programm nicht vorgesehen, die Blätter. Sie scheinen also lernfähig wie ein sabbernder Hund zu sein. Aber wo ist denn nun genau der Unterschied zu unserem Lernen?
Wichtig zu wissen ist, dass diese Art von Reaktion nicht bedeutet, dass es ein Bewusstsein oder eine Informationsverarbeitung gibt, wie wir das bei Tieren haben. Also ist es auf keinen Fall ein Lernprozess. Pflanzen sind in dem Sinne lernfähig, dass sie, wenn man sie mit einer Reihe von verschiedenen Reizen stimuliert, ihre Reaktionen anpassen. Ist das Lernen? Oder ist das etwas, das aus der Art und Weise entsteht, wie das System im Inneren aufgebaut ist?
Das ist sehr interessant. Ich würde gerne so ein bisschen dazu sagen, so eine Zelle, was wir eben gerade schon besprochen hatten, so eine, diese Zellintelligenz, von der du gesprochen hast. Wenn Pflanzen angegriffen werden von Schädlingen, Bakterien, Pilzen, was auch immer, dann merkt die Pflanze das. Da ist also die Pflanze hat dann kein Gefühl, kein ich weiß, sondern da ist was und da gehen Zellen kaputt. Die Zellen sterben ab und die Pflanze geht kaputt. Das löst in der Pflanze dann so ein paar Kaskaden aus und es werden Stoffe gebildet, um das abzuwehren. Es werden chemische Signale, chemische Verbindungen produziert, die dann jetzt im Garten dann oder im Wald gesprochen auch in den Boden gehen und dann die umliegenden Pflanzen warnen, da ist jetzt ein Schädling, Trockenheit, Hitze, irgendwie sowas. Und es werden Informationen weitergegeben. So ein Zellaustausch ist ja auch immer Informationenaustausch. Das heißt, eine Pflanze, die bildet Zellen und dann die neue Zelle hat dieselben Informationen wie die alte Zelle. Das ist aber nicht ganz richtig, denn sie hat auch noch das, was die Zelle vorher gelernt hat, hat die neue Zelle auch drin. Also es ist auch schwierig immer mit diesen Worten, lernen, wissen und so weiter. Die Pflanze kann nicht lernen, das ist klar. Ja. Aber es sind halt immer diese Kaskaden, die sich anpassen und verändern. Haben wir jetzt irgendwie Kaskade 1, Reaktion auf Licht, dann läuft die Kaskade Licht ab, okay, alles klar, wir drehen unsere Blätter nach links, da ist die Sonne. Dann haben wir Kaskade 2, dann kommt Regen, okay, alles klar, alle Poren auf, Wasser aufnehmen. Und haben wir irgendwie beides zusammen, dann läuft Kaskade 3, also läuft alles gleichzeitig. Irgendwie so, das jetzt mal ganz grob runtergebrochen. Ja. Und das ist natürlich dann ein Ablauf und jede Pflanze, das ist ja auch klar, jede Pflanze wächst für sich, jede Pflanze ist ein Unikat. Keine Pflanze sieht gleich aus, man kann sie natürlich irgendwie hinbiegen wie so ein Bonsai, aber das sind Individuen, auch wenn sie kein Wissen haben, auch wenn sie nicht keine Intelligenz haben. Es sind Individuen und man kann sie nicht miteinander vergleichen. Man kann unter einer Art sagen, das ist alles dieselbe Art, aber sie sehen alle anders aus. Auch wenn man jetzt dann Richtung Zellkultur geht, da ist es dann anders. Da hat man dann wirklich von einer Pflanze einen Klon gemacht, aber auch diese Pflanzen wachsen dann durch äußere Einflüsse. Jedes Mal anders. Sprich, wir haben Pflanze Klon 1 in der Sonne stehen und Klon 2 im Schatten stehen, wachsen diese zwei Pflanzen ganz anders. Denn die eine Pflanze muss sich an den Stress der Sonne gewöhnen, während die andere Pflanze vielleicht in ihrem natürlichen Umfeld im Schatten wächst und total gut gedeiht. Die andere Pflanze hat viel mehr äußeren Stress, muss viel robuster werden, muss ihre Blätter darauf trainieren oder darauf ausrichten, dass sie nicht direkt verbrennen, wenn sie wieder frisch rauskommen. Und die andere Pflanze, die kann einfach easy peasy leben.
Ja. Wobei, das ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel Klonschaf Dolly, das berühmte Klonschaf Dolly, wenn ich da einen Klon, sag ich mal, in Deutschland wachsen lasse und einen in Australien oder irgendwie sowas, die würden sich ja trotzdem gleich entwickeln wahrscheinlich.
Also, die würden sich gleich entwickeln, das ist richtig. Aber wenn man jetzt sagt, Schaf A in Deutschland kriegt Krebs, aber Schaf B in Australien kriegt keinen Krebs.
Hast du auch wieder recht.
Das kann dann ein äußerer Einfluss sein, ja, der dann das Schaf in Deutschland so krank macht, dass es Krebs bekommt.
Gut,
das
hast du auch wieder
wirklich
recht.
Dann, ja. Man hat ist das Epigenetik? Ich glaube, es ist Epigenetik. Auf jeden Fall hat man gewisse Schalter auf den Genen, die an- und ausgemacht werden. Jetzt mal ganz grob runtergebrochen wieder. Die können sich umstellen, je nachdem, wie die äußeren Einflüsse sind. Hat das Schaf eine Disposition Richtung Krebs? Kann es sein, dass es Krebs bekommt zu 50% in dem einen Fall und kann es sein, aber in dem anderen Fall, dass es dann 90% sind, weil die äußeren Umflüsse das Schaf so beeinträchtigt haben, dass es auf jeden Fall dann Krebs ausbildet. Ja. Sei es Strahlung oder irgendwie sowas, es kann ja alles Mögliche sein, aber es ist wirklich dann der äußere Einfluss, diese Umstände von außen, die äußeren Reize, die machen dann doch noch sehr, sehr viel aus.
Ja, das stimmt. Und trotzdem ist es natürlich mit der Mimose interessant, ne? Also, dass die dann schon sich schließt, wenn sie den Lichtreiz bekommt und dass man ihr gar nicht erst diesen Nadelpieks geben muss. Das finde ich schon spannend, weil ich denke mir jetzt zum Beispiel bei einer Venusfliegenfalle müsste es ja auch so passieren, weil da mache ich quasi.
Ich sehe Olli schon an seinem Moorkübel, wie er dann da mit einer Lampe nachts steht und diese Pflanze piekst.
Ja, ist ja die Frage, also bevor ich, kann die Pflanze etwas kann sie reagieren, obwohl diese beiden Nüpsel, die da in dieser Venusfliegenfalle ja berührt werden müssen, bevor sie sich schließt von einer Fliege, kann die sich schließen, obwohl diese Nüpsel nicht berührt werden. Allein durch einen Reflex, einen Lichtimpuls, den ich ihr gebe und ihr dadurch suggeriere, jetzt kommt gleich die Fliege, die diese Dinger berührt. Das finde ich interessant.
Ja, ich auch. Kann ich dir auch überhaupt nicht zusagen.
Nee, das ist ja auch leider. Ja.
Ja.
Also wenn ihr das jetzt hier hört, ihr merkt, bei uns rattert es im Hirn. Wenn ihr auch Meinung dazu habt oder vielleicht auch Erkenntnisse darüber und Ideen, schreibt uns das gerne über grünpferdab@gmx.de. Das interessiert uns total, wenn wir da mit euch in den Austausch kommen. Weil es ist ein wirklich sehr, sehr spannendes, Thema. Was ja wir auch eben schon besprochen haben, eben diese äußeren Einflüsse. Können ja auch eben Temperatur oder auch Licht sein. Dadurch kann die Pflanze ja auch erkennen, in welcher Jahreszeit sie ist. Das ist ja auch so ein Einfluss, ne, den wir ja nun alle ja immer kennen und uns darauf freuen, wenn es Frühling wird, die Tage werden länger, es gibt mehr Licht, die Pflanze reagiert, indem sie mehr Photosynthese betreibt und dann eben Blätter und Blüten ausbildet und so. Ne? Das passiert ja. Und in dem Zusammenhang ist es dann eben auch spannend, sich die Frage zu stellen, reagieren denn Pflanzen anders oder reagieren sie auf etwas, wenn man zum Beispiel mit ihnen spricht oder ihnen Musik vorspielt? Es gibt ja Menschen, die behaupten, wenn sie mit ihren...
Ich wusste, dass das noch kommt.
Ja, die behaupten, wenn sie mit ihren Pflanzen sprechen, dann wachsen die besser. Oder es gibt ja, glaube ich, auch so Tests, ob ich den klassische Musik vorspiele oder Heavy Metal oder irgendwie sowas. Ne? Und es ist wohl so, dass Pflanzen, wenn sie angesprochen werden oder ihnen Musik vorgespielt wird, dass sie dann besser wachsen. Aber sie reagieren nicht auf die Musik und sie reagieren auch nicht darauf, was man sagt, also, sondern sie reagieren offensichtlich auf die Schallwellen.
Richtig. Ne? Es gibt im Internet ganz häufig dieses komische Video von wegen Pflanze A, Pflanze B. Pflanze A wurde die ganze Zeit beleidigt, ihr wurde gesagt, wie schlecht sie ist, wie sie niemand braucht und wie doof sie ist. Und Pflanze B wurde gesagt, wie toll sie ist, wie schön sie aussieht, dass alle sie super finden. Und Pflanze A geht es dann schlecht und Pflanze B entwickelt sich super. Und das ist, das ist einfach nur Bullshit.
Das ist ja dieser IKEA-Test. IKEA hat dieses Mobbing-Dings gemacht.
Ich glaube, das ist eine Anti-Mobbing-Kampagne.
Ja, aber die ist, glaube ich, die ist aber von IKEA, das ist ein IKEA-Test gewesen, meine ich. Also die haben zwei Pflanzen aufgestellt und die eine.
Wir meinen übrigens mit IKEA schwedisches Möbelhaus.
Ja, ja, die, natürlich. die eine Pflanze wurde von Kindern immer beleidigt und die andere Pflanze wurde immer, ja, der wurden irgendwie Komplimente gemacht. Und dann hat man hinterher, hat man gesagt, hier, guck mal hier, diese Pflanze, die die ganze Zeit beleidigt wurde, die sieht ja ganz schön schlecht aus und die andere Pflanze sieht ziemlich gut aus. Und da hat zum Beispiel Galileo, ProSieben, ihr wisst, die haben diesen Test nachgestellt, weil da sind wir wieder bei dem Thema, was wir ganz am Anfang hatten mit dem Cleve Baxter, dem Lügendetektormann. Der da den Drachenbaum angeschlossen hat und die Shrimps reingeworfen hat, was man ja nicht nachstellen konnte und was nicht reproduzierbar war. Und das ist auch so ein Thema, was offensichtlich nicht reproduzierbar war. Ich kann euch mal einen Ton vorspielen, den ich hier habe zu dem Thema.
Also hier sehe ich mal keine Veränderung. Die Pflanze scheint eigentlich sehr gesund auszusehen.
Die gemobbte Pflanze sieht jetzt nicht schlechter aus, als die Komplimente bekommen hat. Ganz im Gegenteil. Ich finde, sie sind beide wunderschön gewachsen.
Also das ist auch eben nicht reproduzierbar und gewesen in dem Fall. Und da sagt man auch, das liegt dann an unterschiedlichen Dingen. Es kann sein, dass die eine Pflanze, dass es der schon schlecht ging, als man die da reingestellt hat in diese Box und sie beleidigt hat oder so, oder dass es irgendwelche anderen Faktoren gab, die letztlich dazu geführt hat, dass es der Pflanze schlecht ging, als sie diesen Test da gemacht haben.
Die haben sie bestimmt nicht gegossen und dann haben sie noch ein paar Tröpse drüber gekippt.
Ja, wahrscheinlich. Das ist durchaus möglich. Ja, aber das ist halt eben genau, es gibt halt so viele Faktoren bei Pflanzen auch, die eine unterschiedliche Entwicklung eben verursachen können, dass es ganz schwer ist, bei solchen lebenden Organismen wie einer Pflanze das eins zu eins zu reproduzieren und zu sagen, ich schalte alle Faktoren aus und habe dann nur noch den Faktor Mobbing, der dann zu einer Reaktion führt. Weil es gibt ganz viele andere Dinge, die eben auch eine Rolle spielen könnten bei sowas.
Es muss ja dann auch ein sehr, sehr klinischer Versuchsaufbau sein. Das heißt, man nimmt am besten eine TC-Pflanze, die im Labor hergestellt wurde, die im Labor bleibt und die im Labor dann wirklich unter so Bedingungen dann auch wächst. Sprich, dass die dann dieselbe Erde bekommen, denselben Topf bekommen, dasselbe Wasser bekommen, dieselbe Lampe haben und so weiter und so fort. Weil sonst kann man ja direkt sagen, so ja, die habe ich vergessen zu gießen. Ups.
Ja, genau. Also das ist in dem Fall aber auch eben so ein Ding, was echt schwierig ist, ne?
Das mit der Akustik ist ein Ding. Das ist wirklich ein Ding. Da habe ich auch irgendwo mal irgendwas gelesen. Das ist, wie gesagt, also Olli hat die Folge vorbereitet. Ich habe das hier alles nur da drin und mir ein bisschen was zu aufgeschrieben. Ja. Und es gibt eine Studie, in der wurden Pflanzen oder ja, wurde eine bestimmte Pflanzenart halt mit Geräuschen beschallt. Und man konnte halt feststellen, dass diese Pflanze ihre Wurzeln in Richtung dieser Akustikgeräusche ausgerichtet hat, dass die halt in diese Richtung gewachsen sind. Das kann man belegen, das ist in einer Studie gewesen. Nagelt mich jetzt auf gar nichts hier fest, ich habe diese Studie irgendwann Ewigkeiten her gelesen. Deswegen kann sie sich auch nicht in die Shownotes packen.
Aber würde ja bedeuten, dass Schall sich positiv auswirkt.
Was heißt denn hier positiv?
Ja,
weil
gut.
Sie sind ja nur in die Richtung gewachsen. Sie haben jetzt nicht die Wurzeln irgendwie verbessert, dicker gemacht und Nährstoffaufnahme verbessert oder so. Das ist ja, hat ja irgendwie, also das Einzige, was gebracht hat, ist, dass sie in die Richtung gewachsen sind.
Ja, das stimmt.
Man könnte jetzt halt sagen, okay, irgendwelche Schwingungen im Wald lassen Pflanzen dann dazu veranlassen, dass die Wurzeln ineinander vielleicht wachsen, weil die anderen Bäume ein bisschen wackeln oben, das dann akustische Geräusche in ihrem Boden weiterleitet und die anderen Pflanzen, die umliegend sind, dann sagen, okay, da ist ein Baum und ich wachse da mal hin, dann habe ich auch besseren Halt im Boden, weil sich unsere Wurzeln verflechten. Und wenn die das dann gleich tun, dann können wir auch gleich chemische Verbindungen miteinander austauschen, dann sagt er oben, oh, es ist aber ganz schön sonnig, mach dich mal gefasst auf trockenes Wetter, keine Ahnung, irgendwie so.
Aber die Frage ist ja da, ist es so, dass eine Pflanze, die in absoluter Stille wächst, schlechter wächst oder anders wächst, sagen wir es mal anders, um es mal neutraler zu formulieren, anders wächst als eine Pflanze, die in einer lauten an einem lauten Standort steht. Also wächst eine Pflanze im Wald in absoluter Stille anders als eine Pflanze direkt an der Autobahn?
Kann ich jetzt mal direkt dir ein Beispiel sagen? Löwenzahn.
Ja.
Löwenzahn wächst überall. Ich habe gerade heute was weggemacht und hier ist es sehr ruhig. Man hört vielleicht so ein paar Gartengerätegeräusche und sonst hörst du nur Vögel. Mehr hörst du hier nicht, das ist großartig. Aber hier ist weder Stadtlärm noch sonst irgendwas und bei uns zu Hause wächst der Löwenzahn genauso gut. Also das nur jetzt mal, um den Löwenzahn Land und Stadt zu vergleichen. Sorry, Olli.
Der Löwenzahn. Ja, aber ich hab ja auch nur eine Frage gestellt. Ich habe nur eine Frage gestellt. Okay. Nicht gesagt, dass das
gerne
das
so
eine
hätte.
Besser wächst als das andere. Ne? Also.
Aber wenn wir uns die Pflanzen jetzt in dieser Mittelspur da von der Autobahn angucken, die sind ganz schön beansprucht. Weil jedes Mal, wenn ein Auto oder ein LKW dran vorbeifährt, ist da so ein Windzug, der die Pflanzen dann so richtig mitreißt, dass die wirklich ein stabiles und standhaftes Wachstum brauchen. Wenn wir jetzt aber eine Pflanze vergleichen, das ist dann die absolute Stille, die wir in unserem Mini-Gewächshaus vorziehen auf der Fensterbank, die hat absolut keine Stabilität und ist labberig und wackelig und sobald ein Windstoß kommt, ist sie abgeknickt. Also es macht auf jeden Fall sehr, sehr großen Unterschied, wenn es Richtung Wind geht. Ob das jetzt Akustik auch macht, kann ich dir nicht sagen.
Ja, Wind ist, sehe ich auch so, merke ich auch so bei den Schlauchpflanzen, ne? Wenn du die bekommst, dann kippen die eigentlich relativ schnell um und wenn die dann aber im nächsten Jahr wiederkommen und draußen gewachsen sind, also vorher wachsen sie im Gewächshaus, da sind sie halt noch, ja, sind sie halt noch etwas empfindlich gerade, reagieren empfindlich auf Wind. Wenn du sie dann irgendwie draußen hast, dann wird es schon besser, so, ne?
Dann sind sie standhaft.
Standhafter. Standhaftere Schlauchpflanzen.
Es geht auch immer nur ums Überleben.
Das
ist einfach so.
So ist es, ne?
Ja.
Jetzt kommen wir noch mal zu einem Thema, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, die Frage des Schmerzempfindens. Also können Pflanzen Schmerzen empfinden? Weil sie ja kein Gehirn haben, also dann ist ja die Frage, wenn sie kein Gehirn haben, können sie eigentlich ja auch keine Empfindungen haben, also auch keinen Schmerz empfinden. Dazu auch noch mal einen Ton.
Wenn eine Pflanze verletzt wird, beginnt sie sofort mit der Wundheilung. Es ist vermutlich nicht richtig, das als Schmerz zu bezeichnen, weil Schmerz mit Menschen und vielleicht auch mit Tieren verbunden ist. Aber der Begriff war auch im Zusammenhang mit Tieren viele Jahre verboten, sogar bei Neugeborenen. Denn es gab die Theorie, dass Babys noch kein Schmerzempfinden hätten, weil sie die dafür notwendigen Zentren im Gehirn erst noch entwickeln müssten. Aber jetzt wissen wir, dass auch Babys Schmerzen empfinden. Pflanzen haben Organe, die gegessen werden sollen. Die Früchte. Es gibt sie, damit sie von Menschen und Tieren gegessen werden und zur Verbreitung der Samen. Die Frucht ist aber voll von dem Betäubungsmittel. Ethylen. Die Pflanze stellt es zur Verfügung, weil sie weiß, dass sie lebendig gegessen wird.
Ja, also zwei Aspekte. Also erstmal das Thema Schmerzempfinden.
Wenn sie abbricht oder abgeschnitten wird.
Genau, wenn sie abbricht und abgeschnitten wird. Ganz interessant eben die Frage, dass man das auch mal bei Babys, dass man das bei Babys anders gesehen hat, dass sie das auch erst später Schmerz empfinden.
Wann wurde das erst festgestellt, dass Babys ein Schmerzempfinden haben?
Ich weiß es nicht, aber ich könnte, also das, die Wissenschaft entwickelt sich ja weiter und es gibt ja, man ist ja dann manchmal hinterher erstaunt darüber, was man mal angenommen hat und was heute irgendwie so selbstverständlich ist und ja, wo man aber früher einfach, sehr viel früher vielleicht, einfach auch dachte, das ist ja völlig anders, ne? So, und diese Geschichte mit diesem Betäubungsmittel in der Pflanze ist auch interessant, dass man eben davon ausgeht, dass wenn du etwas abschneidest an einer Tomate, dass da ein Betäubungsmittel ausgeschüttet wird. Und das ist wohl auch so, aber jetzt kriege ich das nicht mehr so hundertprozentig zusammen. Ich glaube, es braucht ganz viel von diesem Betäubungsmittel, was da ausgeschüttet wird. Da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher.
Damit Menschen dann das merken oder wie?
Ich weiß nicht mehr genau. Ihr merkt, hier ist wieder eine Wissenslücke bei mir.
Also, fangen wir erstmal an. Wenn ein Ast abgebrochen wird, dann tritt erstmal Flüssigkeit aus, dann kommt Harz und bei Bäumen jetzt. Und das hatten wir bei unserem Kirschbaum ganz lange, dass da immer wieder Harz nachgelaufen ist. Aber eventuell habe ich da auch dran rumgekrabbelt. Ich fand das immer so toll, weil das so eine tolle Konsistenz hatte. Nein, auf jeden Fall merkt der Baum, da fehlt etwas.
Genau.
Und mein System ist nicht mehr komplett. Mein System muss jetzt angepasst werden. Das heißt, dass der Baum dann das versiegelt, weil er muss sich auch schützen vor Eindringlingen. Denn so eine Oberfläche, die offen ist, ist eine Wunde. Jetzt mal sehr emotional gesagt. Und diese Wunde, da können natürlich dann auch Infektionen passieren. Sprich Bakterien, Pilze. Aber auch Insekten können jetzt leichter in den Baum rein, weil die Rinde dort abgegangen ist, weil da jetzt dann ein Loch ist. Das ist natürlich für den Baum blöd und jetzt muss er dafür sorgen, dass das alles versiegelt ist und nicht mehr so einfach anzugreifen ist. Denn das sichert das Überleben des Baumes, wenn er sich jetzt versiegelt.
Ja.
So, das ist halt wirklich eine Sache des Überlebens. Das ist bestimmt auch ein evolutionäres Ding.
Aber es ist kein Schmerzempfinden. Das ist ja so die Frage, ne? Weil
Wenn meine Oma hier, die hier wirklich regelmäßig Bäume schneidet und die alle schreien würden, die Bäume, dann das wäre eine Horrorschau hier.
Ja, aber es gibt ja auch diesen Test oder diese wissenschaftliche Arbeit, ich glaube aus Israel, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen hier, wo man Pflanzen was abgeschnitten hat und man hat das so mit irgendeinem Hochfrequenzsensor irgendwie, hat dann so Geräusche wahrgenommen. Ich habe das auch nochmal hier, was man dann hört, wenn man Pflanzen was abschneidet hier. Ich weiß nicht, habt ihr das gehört jetzt? Das ist nur
Meinst
so ein leicht
das Knacken? Kannst du es nochmal machen? Aha, weißt du, wie sich das anhört?
Ja.
Das hört sich an wie der Stromdraht an einem Viehzaun.
Ja, genau.
Der knackt auch so.
Das stimmt. Oder so, wenn man so Luftpolsterfolie so eindrückt, so ein ganz klein wenig so. Ne? Das sind diese Hochfrequenzgeschichten, die man dann da aufgenommen hat.
Aha.
Man hat dann aber, man hat dann gesagt, ja, das ist wie ein Schmerzempfinden, was die Pflanze dann aussendet. Und so, ne? Aber was es wohl eben ist, das habe ich mir nochmal nachgelesen. Ich muss mal hier, ich habe hier ein paar Zettel, auf denen ich da nochmal so. Und zwar nennt sich das Kaviation, also das Zerplatzen von Bläschen aufgrund von einem Druckabfall im Gefäßsystem von Pflanzen. Und dieses macht dieses Plop-Geräusch.
Das ist also so, wie ich, wenn ich meinen Nacken oder meine Gelenke knacke, sowas hier?
Ja gut, das ist zumindest ein ähnliches Geräusch, aber ich glaube, es ist was anderes. Ich glaube, du hast keinen Druckabfall.
Das ist auch sehr, also ich finde das schon, dass das ein Druckabfall ist. Also ich fühle mich danach immer viel besser.
Ja, okay. Also wenn das der Druck ist, der da bei dir abfällt, so dann, ja, gut, das kann natürlich sein, ne?
Nein, das ist natürlich auch eine ganz andere Situation. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich das.
Aber ein schöner Vergleich, fand ich sehr, sehr gut. Hat mir gut gefallen.
Ja, ich kann da überhaupt gar nichts zu sagen, um ehrlich zu sein. Das muss ich auch mal sagen, dass ich dazu gar nichts sagen kann.
Aber es ist einfach, das ist, glaube ich, das ist wissenschaftlich erwiesen, dass es jetzt kein Schrei quasi in Anführungsstrichen aus Schmerz ist, den die Pflanze da absondert, dass es ein physikalischer Prozess sich in der Pflanze abspielt.
Das, was wir ja auch in dem Zuge damals erzählt hatten, war ja auch, dass Mäuse dieses Geräusch wahrnehmen. Und ich hatte dann auch gesagt, um Himmels Willen, die armen Mäuse. Dass aber dieses Knacken, das nur ist, das hatte ich damals nicht gehört, weil ich hatte eher so eine kleine Stimme.
Ja.
Das ist dann eher die Mäuse, dass die Mäuse sowas hören. Und dann hatte ich gesagt, dann könnte ich auch verstehen, warum die immer so hektisch sind.
Ja, genau. Das habe ich hier auch nochmal gefunden, dass Tiere oder Motten eben auch dieses Klagen der Pflanzen, in Anführungsstrichen, das auch ohne Mikrofon hören können.
Ja, verrückt. Ist es krass, was Mäuse für einen Gehör haben. Das ist Wahnsinn. Auch so ein Uhu, der hört ja Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Aber wir hatten jetzt hier noch eine Sache offen. Was war denn das? Das war das eine, war, dass das offen ist, und das andere war
Was ist offen?
Das eine war das mit der Wunde und dann, dass man auch nicht wusste, dass Babys einen Schmerzempfinden haben ganz lange.
Ja, und das andere ist mit diesem Betäubungsmittel, was abgesondert wird.
Also, Gifte. Im Prinzip sind es Gifte. Gifte sind ja zum Schutz der Pflanze da, dass dann die Tiere nicht die Früchte essen, dass die Tiere nicht die Blätter essen, dass sie die Pflanze als Ganzes lassen. Manche Früchte sind dann aber auch verzehrbar. Da haben wir ja ganz viel im Supermarkt immer rumfliegen. Und da ist es dann von der Pflanze auch eher gewünscht, würde ich einfach mal behaupten, dass sie weggetragen und gegessen wird.
Aber das ist, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, ist es mehr so, dass die Pflanze eine Art Betäubungsmittel für sich selbst ausstößt. Um sich um den Schmerz in Anführungsstrichen, um den zu kompensieren. Hm. So.
Ach so, ich dachte, ein Betäubungsmittel, wenn jetzt eine Laus dann da dran geht, die betäubt wird und vom Ast fällt. So.
Ja, ja. Ja, sowas gibt's ja auch. So komische Sachen, ne?
Ja. Ah.
Das stimmt.
Ja, vielleicht ist es aber nicht für die Pflanze gedacht, das Betäubungsmittel, sondern tatsächlich für den Angreifer.
Ja, das kann auch
man
sein.
Kann es natürlich drehen und wenden, wie man will. Man kann es so sagen, aber man kann es auch so sagen. Das ist schwierig. Das ist nicht einfach zu beantworten.
Ja. Weiß ich jetzt auch gerade nicht.
Weil sonst müsste ja das Betäubungsmittel dann vom Innen der Pflanze da an diese eine Stelle hingeschickt werden, dass sie da dann keinen Schmerz mehr hat. Weil sie weiß, dass da der Schmerz ist und dann weiß sie das ja und dann hat sie Erkenntnis und dann hat sie Bewusstsein, so würde ich jetzt mal irgendwie in die Richtung sagen.
Ja, ja, und da sind wir letztlich ja beim Punkt, ne? Die Frage ja eben, ob Pflanzen ein Bewusstsein haben. Also das ist ja das, was wir ja jetzt die ganze Zeit besprochen, das ist ja, dass sie Dinge, die um sie herum sind und passieren, dass sie die durchaus wahrnimmt. Die Frage ist aber, ob sie, so wie wir, ein Selbstbewusstsein hat. Also, dass sie sich selbst auch wahrnimmt.
Ja.
Ne? Und das ist ja eben nicht so, weil Pflanzen erleben ja das Leben, wie man so schön sagt, nicht in der ersten Person, wie wir das tun.
Ja, das ist richtig.
Ne? Also, sie haben zwar, sie haben ein Bewusstsein, aber eben kein Selbstbewusstsein. Und das würde ja auch total viel verändern, wenn sie nämlich ein Selbstbewusstsein hätten.
Das wäre unangenehm auf jeden Fall.
Genau, weil da hätten wir ja dann auch durchaus Probleme, was zum Beispiel das Thema vegetarische Ernährung angeht.
Aber dafür gibt es natürlich auch wieder eine Lösung, Olli. Ich habe vor, bestimmt 15 Jahren mal in der Zeitung einen Artikel über Frutaria gelesen. Hast du schon mal von Frutarian gehört?
Das stimmt.
Also Frutaria.
Aber das ist ein schwieriges
Leben.
Richtig,
die haben sich ein sehr schwieriges Leben aufgebaut, aber das ist okay. Jedem das seine. In diesem Zeitungsartikel, das werde ich nie vergessen, wurde geschrieben, dass für Frutaria eine Dose mit stückigen gehackten Tomaten ein Tomatenmassaker ist. Also was Frutaria genau essen, ist gefallenes Obst vom Baum. Alles, was die Pflanze von alleine fallen lässt und dir von alleine gibt, das darf gegessen werden, aber man darf nicht zum Baum hergehen und den Apfel pflücken. Das geht nicht.
Ja, das stimmt.
Das wäre dann natürlich die Lösung, aber dann könnte man jetzt auch weitergehen und das Rad weiterdrehen. Hat der Apfel ein Empfinden? Ist der Apfel das Neugeborene des Baumes? Wo hört man da auf?
Genau. Ja, da wird es dann sehr, sehr schwierig. Aber es ist halt eben so, wenn du jetzt eben davon ausgehst, dass Pflanzen ja ein Selbstbewusstsein hätten, dann eben bist du ja an dem Punkt, wo du sagst, okay, Tiere werden getötet und Pflanzen würden dann ja auch getötet. Wir hören noch mal in einen Ton rein.
Die meisten von uns haben, glaube ich, nicht das Gefühl, wenn wir einen Salat schneiden, eine Pflanze zu töten, die uns kommen sieht, Angst vor uns hat und die weiterleben will. Wenn sie einen Menschen oder ein Tier in zwei schneiden, töten sie sie. Wenn sie eine Pflanze in zwei schneiden, können sie zwei Pflanzen daraus machen.
Jeder ist heutzutage davon überzeugt, dass sie keine Schmerzen haben. Sie können deshalb so viel essen, wie sie wollen. Aber wenn wir in 50 Jahren eindeutige Beweise dafür haben, dann werden diese Leute einige Probleme bekommen.
Spannend, oder? Da sind wir wieder bei dem Thema Babys und Bewusstsein und Schmerzen. Also Schmerzen, in dem Babys und Schmerzen. Wenn wir wirklich in 50 Jahren, das werden wir dann nicht mehr erleben vielleicht, irgendwann hinterher, vielleicht dauert es auch noch länger, zu dem Ergebnis kommen, Pflanzen empfinden wirklich etwas wie Schmerz, dann haben wir ein echtes Problem.
Das ist ja auch so eine ganz spannende Sache bei Pilzen. Pilze gehören ja gar nicht zu den Pflanzen und aber auch nicht zu den Tieren. Pilze gehören zu den Pilzen, weil sie nicht so richtig eingeordnet werden können. Dann gibt es auch diesen einen besonderen Pilz, der so richtig cool über diesen Boden so wabert, wenn man diese Zeitrafferaufnahmen sich anguckt. Ich weiß nicht, ob du den auch mal gesehen hast, der ist so gelb.
Ja, ja.
Und da ist man ja auch ganz viel am Forschen, was der alles so kann. Das ist auch total spannend. Aber Pilze, werden ja auch gegessen. So. Und da macht sich kein Vegetarier oder Veganer irgendwie Gedanken, ist das jetzt in Ordnung, dass ich einen Pilz esse? Weil so richtig Pflanze ist es nicht, aber auch so richtig Tier auch nicht. Aber es wird Pflanze trotzdem gegessen, es ist trotzdem kein Problem. Nee, es gehört nicht zu den Pflanzen.
Was gehört es denn?
Pilze. Es ist eine eigene Gruppe.
Ach echt?
Pilze gehören zu Pilzen, ja.
Ach.
Wahnsinn, oder?
Das ist ja ein Ding, nicht?
Naja, ganz schön spannend, wa?
Ja, das, okay. Mhm. Ja gut, aber letztlich ist es ja das Gleiche wie mit Pflanzen. Also die Frage, wenn es wirklich so wäre, dann stell dir mal vor, ich meine, wir unterhalten uns hier irgendwie, wir wollen unsere Pflanzen zerschneiden, um da Ableger draus zu machen. Und da, das wäre ja, wie soll man sagen, was wäre das? Wäre das Mord? Ich weiß es nicht. Wäre es Totschlag, wenn ich eine Pflanze zersäge, um daraus neue Pflanzen zu machen, dann würde ich ja, es wäre wie eine Amputation. Ich würde einer Pflanze ich würde wie einen Arm oder so würde ich ihr amputieren, weil die Pflanze bleibt ja bestehen. Ich mache nur mehrere Pflanzen davon. Es ist für die Ursprungspflanze ist es wie eine Amputation. Und für die neuen Pflanzen ist es etwas, was für den Menschen gar nicht oder für Tiere gar nicht funktioniert, weil ich ja keine Teile eines Menschen nehmen kann, um dann daraus wieder einen komplett neuen Menschen entstehen zu lassen.
Ein komplett neues Lebewesen vielleicht nicht, aber bei Krabben und bei Eidechsen kann man, wenn man die Eidechse am Schwanz hält, dann werfen die den ab. Und dann bilden sie einen neuen Schwanz aus.
Aber
bei
nur einen Schwanz.
Ist es richtig,
nicht eine
genau.
neue Krabbe.
Aber nein, genau, das ist nicht möglich. Aber es ist möglich, dass sie dann einen neuen Schwanz oder bei der Krabbe, bei dem Krebs halt eine neue Schere ausbilden. Das ist schon möglich. Wir können das leider nicht. Das wäre ziemlich cool, aber wir können das leider nicht. Was wir halt können, ist unsere Haut reproduzieren, unsere Haut, das Narbengewebe dann halt zu verschließen. So
das ist ja schon mal
halt
was.
Machen, aber richtig, im kleinen Anfang.
Ja,
ne?
Genau.
Und, aber wenn wir jetzt einen Ableger machen, dann zerhackstückeln wir unsere Pflanze in einem bösen Massaker mit dem ganzen Pflanzensaft, der austritt. Und da verschließt dann die Pflanze aber die Schnittstellen, sie trocknen an und sie werden verschlossen, versiegelt. Und die Pflanze möchte aber weiterleben und deswegen bildet sie ja dann in ihrer Luftwurzel zum Beispiel eine neue Wurzel aus, wenn man das ins Wasser oder in die Erde steckt. Und dann will die Pflanze ja auch wieder weiterleben und es kommen neue Triebe.
Ja, ja.
Also die hat schon Bock.
Ich kann echt nur hoffen, dass der Status wissenschaftlich so bleibt, wie er jetzt ist, was die Pflanzen angeht und dass wir nicht in ein ganz großes Problem bekommen. Weil das ja auch die Frage der Ernährung weltweit.
Nein, nicht
und
nur
so.
Die Frage der Ernährung, Olli.
Ja, ist einmal die.
Aus was besteht denn dein Bücherregal?
Ja, auch das natürlich. Überhaupt die
Holz.
Verwertung natürlich. Die Verwertung von Pflanzen für alles Mögliche. Die Nutzung von
Pflanzen.
Ich
sehe gerade draußen den Sack Rindenmulch und denke mir so, oh mein Gott, da draußen liegt Baumhaut.
Genau. Ja, wenn man das wirklich durchspielt, dann ist es wirklich, dann sind wir wirklich Unmenschen ohne Ende. Dann haben wir nicht nur
Oder die Garten liegen, dann liegst du da auf den Innereien eines Baums und sonst
genau.
dich. Oh.
Ja. Also wir haben ja schon Probleme, uns vom Tierischen zu lösen. Und wenn wir uns auch noch vom Pflanzlichen lösen müssten, dann.
Was gibt's denn dann noch? Ja, aber mal ganz ehrlich, von was willst du denn leben? Also Licht, wie heißt das? Lichtnahrung, Licht,
ja, das diese geht Lichtmenschen. Nicht. Das geht ja nicht, da sterben
das
die
ist,
Menschen.
Das von. Ist absoluter Blödsinn, das ist auch nicht zu unterstützen. Da treibt ihr euch nur in den Tod, wenn ihr nur Lichtnahrung.
Das gibt's nicht. Das ist,
wenn ihr euch in die Sonne setzt, das ist total Bullshit. Und deswegen, also esst Pflanzen, guckt darauf, was ihr für Fleisch esst. Esst gerne gesund und richtig, aber nicht zu viel. Das ist, es ist wichtig.
Also letztlich kann man ja sagen, man soll Pflanzen nicht vermenschlichen, man soll sie verstehen lernen und man kann sich das, was sie können, natürlich zu Nutzen machen, weil das hatte ich auch in diesem YouTube-Video gesehen oder in dem Arte-Filmchen, dass Landwirte dann zum Beispiel ja Duftstoffe aussenden können, um Pflanzen zu sagen, was sie tun sollen.
Ja.
Wenn man weiß, dass der Mais auf irgendwas reagiert, auf Duftstoffe reagiert, kann man diese Duftstoffe ja erzeugen und dem Mais dadurch einen Impuls geben, was weiß ich, schneller zu wachsen oder sich besser zu schützen vor Feinden oder irgendwie sowas, wenn irgendwie gerade, was weiß ich, eine Plage ansteht oder keine Ahnung, was passiert. So, also man kann dann eben die Pflanzen robuster machen. Das ist dann
ich muss gerade an die Wachteln denken.
An was?
Wir haben vorhin, an Wachteln. An Wachteln? Weil du sagtest dieses so, dass die, dass das so ein äußerer Reiz kommen muss. Und bei Wachteln ist es, also wir haben halt Wachteln gehabt, das sind kleine Hühner.
Ja.
Wir haben die Eier ausgebrütet. Dann ist es so, dass diese kleinen Küken in der Schale noch drin sind und dann tackern die immer gegen die Schale mit ihren Schnäbelchen und mit ihren Füßen, da scharren die immer drin rum und dann machen die das irgendwann alle und beschließen dann zusammen zu schlüpfen. Und es ist ja aber auch bei Bäumen so, dass die dann alle zusammen blühen, um halt Insekten ranzulocken. Da musste ich gerade nur dran denken, weil du sagtest, dass man mit Botenstoffen dann jemanden oder den Mais dazu bringen könnte und so weiter und so fort. Und es ist ja schon so.
Ja, ja. Ja, das stimmt. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Möglichkeit, wenn wir im Frühjahr bei den Obstbäumen auf einmal plötzlich nochmal einen Kälteeinbruch bekommen und Minustemperaturen, dass dann die Landwirte zwischen den Bäumen irgendwie entweder, die machen da Regen oder spritzen dann Wasser oder so, was dann die Temperatur irgendwie senkt, erhöht, so wieder. Oder irgendwie sowas war das doch, glaube ich, oder?
Nee, das war anders und zwar frieren die richtig ein.
Also sie frieren die ein?
Genau, also da ist dann eine richtige Eisschicht drüber.
Ah, okay, so.
Und diese Eisschicht schützt dann vor dieser Kälte.
Ach, Carla, du weißt es wieder. Sehr gut.
Weil ich mich gefragt habe, warum ist denn das ganze Feld eingefroren, so ungefähr?
Ja.
Aber genau, das ist, man denkt gar nicht, das kann doch gar nicht sein. Aber dieser Eismantel, der schützt richtig.
Ja, ja. Ja, gut, was isoliert. Ja, das stimmt. Ja, ja, sagt man ja auch so, dass das Eis dann irgendwie.
Ist dann besser.
Schützt, genau, ja, ja. Ja, also ich glaube, so viel heute, das war heute richtig, mein Kopf tut mir ein ganz klein wenig weh, ich muss hier richtig anstrengend zu denken hier heute.
Oh, ich liebe aber sowas, wo man so richtig schön so in die Tiefen sich verirren kann.
Ja, ja, also wirklich, es interessiert uns total, wie ihr diese Folge gefunden habt, was ihr zu dem Thema sagt, Bewusstsein von Pflanzen, wie geht ihr mit Pflanzen um, was denkt ihr, was merken Pflanzen, vielleicht fallen euch auch noch interessante Beispiele ein, wie Pflanzen auf Dinge reagieren, die uns jetzt gerade gar nicht so eingefallen sind. Ein paar Sachen.
Mach doch mal bei so einer Umfrage, die wir bei Spotify reinstellen mit, haben Pflanzen ein Bewusstsein, ja oder nein?
Ja.
Was ihr so denkt. Das wäre echt cool, wenn ihr da mal abstimmt.
Ja, genau. Ja, genau. So, super, wunderbar. Liebe Leute, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ihr könnt uns natürlich schreiben, natürlich grünfärbtab@gmx.de, und ansonsten hinterlasst uns gerne mal ein paar Sterne oder abonniert natürlich diesen Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Das freut uns sehr. Und dann sagen wir, ne, Finger ins Substrat. Das ist meine Reaktion auf mein Bewusstsein.
Richtig, genau. Also immer schön den Finger ins Substrat und ja, ciao.
Bis dann. Tschüss.
Grün färbt ab.